waren etliches dabei, wo du gedacht hast, faule Sau. Hallo Sascha.
Hallo Felix. Zurück sind wir.
Zurück von einem...
Also doch, sagen wir mal...
Schönen Ausflug.
Illuster war es.
Illuster, genau. Wir machen deswegen auch heute, aber wir würfeln heute ausnahmsweise nicht, weil wir waren gemeinsam in Burgund, darüber sprechen wir. Du warst das erste Mal mit und deswegen jetzt fängst du mal an, so deine Eindrücke zu sehen. Und ich will hinterher ein bisschen Unterschiede zum letzten Mal, wieso, weshalb mich einiges davon sehr beeindruckt hat, erzählen. Das macht andersrum eigentlich
wenig Sinn.
Wenig Sinn.
Genau. Deswegen würden wir sagen. Dann mache ich jetzt, bevor ich aber Wein hole, mache ich einmal einen Werbeblock.
Ja.
In eigener Sache.
Ja.
Ja. 19. 20. Dezember, neues Champagner-Pop-Up im Gasometer in Berlin über die Internetseite champagner-im-gasometer.de. Ja, da könnt ihr euch zu den Tickets verleiten lassen, ist auch schön. Ja. Könnt ihr euch zu den Tickets leiten lassen.
Die Karte auch schon einsehen, glaube ich.
Die Karte auch schon einsehen, ja. Und nochmal kurze Erklärung, wir machen neues Champagner-Pop-Up. Wir hatten es schon, wir machen es nochmal neu jetzt im Winter. Wir machen am 19. auch noch zusätzlich ein Live-Podcast. Felix, ich und Flo, alle drei zusammen. Ich, Felix und Flo, naja, wir lassen es egal, ist ja auch wurscht.
Alle
lesen. Alle sind dabei. Thema wird sein Schaumwein. Ihr kriegt was mit zum Verkosten natürlich. Also ihr könnt sozusagen mit raten, was im Glas ist und könnt uns ein bisschen zuhören bei dem, was wir da so erzählen, an sinnvollen oder anderen Informationen.
Genau. Und wir werden ein bisschen auch aus dem Nähkästchen plaudern, weil die Folge nicht hinterher zu hören sein wird. Werden wir ein paar Dinge erzählen, die wir uns nicht trauen würden.
Wenn man es immer nachgucken kann, nachhören kann.
Genau.
Das heißt, das könnt ihr auswählen. Ansonsten haben wir die normalen Tickets für beide Tage. Wir haben deutlich mehr Champagner offen als beim letzten Mal. Wir haben das unterschiedlich aufgeteilt in verschiedene Kategorien und Preisklassen, sodass wir euch noch ein bisschen besser durch die Sache durchführen können und ihr auch noch ein bisschen mehr lernen könnt. Also lernen, ein bisschen mehr erfahren könnt, ja, in die Kategorie, also zum Beispiel Rosés, Blonde Blancs, Blonde Noir, die normalen Cuvées und sowas. Dann wird es schön aufgeteilt. Da wirklich um die 25 Flaschen offen und deutlich noch mal ein paar mehr Champagner auf der Karte als letztes Mal. Ich glaube, wir sind bei um die 120 in der Zwischenzeit.
Sehr gut. Kurze Pause, da randaliert eine Katze. Ich muss mal ganz kurz aufpassen, dass sie jetzt nicht in den Gläserschrank, da geht die immer so gerne rein. Da ist sie auch drin, siehst du?
Ehrlich?
Ja. Das ist, kann nur schief gehen. So, Ende der Unterbrechung. Die Katze war in den Gläserschrank gehüpft. Das ist wirklich... es ist gut gegangen.
Es ist
so,
gut gegangen.
Also, mehr offene Weine, genau.
Mehr offene Weine, mehr auf der, der Champagnerkarte. Veranstalten tun das wie letztes Mal ich... und Thomas Kammerer. Wir werden auch wieder hinter dem Tresen stehen und euch beglücken mit unserem Antlitz und unserem Fachwissen und unserem Geschmack. Wir haben noch dabei dieses Mal Champagner-Characters aus München. Die unterstützen uns hervorragend mit kleinen Winzer-Champagner. Mit kleinen ist natürlich falsch, mit Winzer-Champagner aus kleiner Produktion.
Genau.
So muss man sagen, da freuen wir uns sehr, dass sie mit dabei sind, weil die haben eine hervorragende Auswahl. Und haut rein, wir freuen uns auf euch. Bucht.
Und ihr arbeitet auch noch, ich hatte die Idee, ihr arbeitet auch noch an so Life, Once-in-a-Lifetime-Experiences.
Ja.
Steht noch nicht ganz fest.
Wir werden es aber machen. Wir werden auf jeden Fall jeden Tag einmal eine Probe nochmal extra anbieten, aber die werden wir vor Ort anbieten. Vielleicht besprechen wir sie nochmal vorher. Ich glaube, wir machen es nochmal ran. Aber wir werden sie vor Ort anbieten, so eine wirklich special.
Wo man sich dann, die kommen dann zustande, wenn sich 15 Leute melden oder ja. So. Es geht dann um 5 cl, nicht ganze Gläser. Und es geht um Champagner, wie sowas wie, also zum Beispiel Arbeitstitel ist zu sagen, Krug, Grand Cuvée, Rosé und Vintage. Mal so parallel. Und mal, dann kann man einmal im Leben diese Weine, die kostet ja einer teuerste, kostet über 500 Euro. Kauft man sich vielleicht nicht unbedingt. Das kostet dann natürlich auch entsprechend ein bisschen was, aber sehr fair kalkuliert. Und dann kann man das mal einmal im Leben irgendwie erleben.
Gut. Wie alles fair kalkuliert ist übrigens wahnsinnig fair.
Stimmt.
So, jetzt gehe ich Wein holen.
Sehr gut.
Ich habe Durst. Dem Anlass entsprechend trinken wir, und warum wir ihn trinken, erzähle ich später. Nicht, dass ihr denkt, wir sind super dekadent die ganze Zeit, sind wir natürlich nicht. Also nicht immer. Wir trinken Domaine
Magnere, ich spreche es auf jeden Fall falsch aus. Wir fragen nachher Felix, wie man es richtig ausspricht. Aber wir trinken natürlich einen Burgunder. Und zwar ein Echezo Grand Cru aus dem Jahr 2009. Freue ich mich sehr darauf. Ich hoffe auch sehr, dass es ja schön ist. Wir sind gespannt.
Bitteschön.
Dankeschön. Sehr zum Wohl.
Sehr zum Wohl. Also, warte mal, wir berichten über unsere sehr schöne, leicht suffisante Reise ins Burgund. Sagt man suffisant.
Suffisant, ja, genau. Es ließ sich nicht vermeiden.
Felix war letztes Jahr schon da und hat gesagt, diesmal muss ich mitkommen.
Genau.
Und das war, ich möchte noch mal meinen herzlichen Dank aussprechen. Das war eine, sagen wir mal wirklich, es war eine erstaunliche Reise. Es war erstmal also eine sehr schöne Reise, weil wir kommen da ganz gut miteinander hin. Es war also sehr entspannt und sehr relaxed. Wir haben am Vorabend gut gegessen vor der großen Probe. Wir haben sehr schön getrunken. Man muss sagen, wenn wir da so im Laden sitzen und was bestellen, dann muss man, es fühlt sich so an, als ob wir Ahnung hätten, wenn wir da die Weine bestellen und dann wirklich die richtig guten Sachen für einen guten Taler rausgraben und richtig Spaß haben. Man würde denken, wir hätten Ahnung, wenn wir nicht selber mal sagen würden, wir raten auch manchmal ein bisschen, aber wir haben so gut getrunken. Ne? Also der Weißwein war hervorragend und der Rote passt einfach fantastisch zum Essen. Also wir waren toll, das war so eine kleine Brasserie. Die Preise, das können die besser, wa? Eine
kleine Brasserie, die ein Bib Gourmand hatte. Davon gibt es in Dijon ein paar. Man muss am Vorabend anreisen, weil Dijon keinen Flughafen hat. Das, also selbst wenn man nach Basel fliegt und dann mit dem TGV fährt, der leider ab Basel auch nicht alle Stunde fährt, dann das ist aussichtslos. Also man muss am Vortag anreisen. Und deswegen haben wir dann in Dijon gewohnt und da gegessen. Und die haben so ein paar Bib Gourmand Brasserien mit Menüpreis 50 Euro plus minus ein Keks.
Aber es war satt.
Toll.
Satt, gut. Wir waren um 19:30 Uhr, machte dann auch, wir waren die ersten Gäste. Wir dachten schon, wir bleiben die ersten Gäste, aber die Franzosen essen später.
Ja.
Es wurde dann auch noch wirklich voll.
Also obwohl es Mittwoch war, ja, vollkommen außerhalb der Saison. Wir, glaube ich, zwei Tische waren Touristen.
Ja.
Und der Rest war
Einheimische. Ja. Ganz toll gegessen, ganz toll getrunken. Uns gut vorbereitet auf den Tag danach. Dann nach Givry-Chemantin. Kleines, süßes Dorf. Und dann eine tolle Verkostung. In der sagt man es richtig, wie spricht man es aus?
Tonnellerie.
Tonnellerie Rousseau. Wir wissen bis heute nicht, ob es mit zu Rousseau gehört.
Ja.
Haben wir jetzt gar nicht geguckt, ist auch nicht so wild. Also die stellen Fässer her und die sind schöne Fässer. Also es sind halt Fässer, aber es sieht echt gut aus. Kann man eigentlich alles sagen. Von groß bis klein alles dabei. Und sehr, übrigens, was mich gewundert hat, insgesamt sehr viel moderner und sauberer, als ich mir das tatsächlich vorgestellt hätte. Ich habe in meinem Kopf ist immer, weißt du, so ein kleiner schrubbeliger Betrieb, der irgendwie Fässer zusammenhämmert und so. Große Riesenhalle, alles sauber, alles ordentlich. Ist auch überhaupt nicht nach Holz, fand ich.
Das stimmt, aber es war auch der Teil der Halle, über der kein Schornstein hing. Das heißt, ich glaube, da wird auch normalerweise nicht geflammt.
Und also das da, im hinteren Teil. Da klopfen sie nur zusammen und so, dann vorne wahrscheinlich. Klopfen sie
zusammen, machen sie vielleicht auch versandfertig oder sowas, weil das die ans Büro angrenzende Halle war. Aber es ist richtig, es roch nicht nach Holz.
Gar nicht nach Holz, fand ich auch nicht. Da standen dann, wir waren bei über 50 Winzerstanden insgesamt da, oder? Etwas über 50 waren
es. Kann sein, ja. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber wir haben es nicht alle geschafft.
Nee, wir haben aber über 40 geschafft.
Ja,
genau. Und also wir waren, also muss man aber auch wirklich sagen, es war jetzt, ich fand es auch anstrengend im positiven Sinne. Alle aufgebaut, schön im Kreis, jeder hatte im Schnitt drei Weine dabei, würde ich sagen mal. Im Schnitt drei Weine. Und 24 war sozusagen das Hauptthema. Felix hat gesagt, letztes Jahr war es, also machst du mal Unterschied, machst du nochmal.
Ja, letztes Jahr waren es nur 23er, diesmal waren es 24er und noch so ein paar andere Sachen, weil auch 24 ein schwieriges Jahr ist und viele Weine nicht gemacht werden.
Ja, die hatten, also es haben so zwischendurch Regen, viele Sachen zusammengeschüttet oder gar nicht gemacht.
Mhm.
Also zusammengeschüttet klingt jetzt nicht nett, aber im positiv sozusagen aus verschiedenen Lagen dann was Kleines gemacht und keinen Premier Cru oder kein Grand Cru oder sowas, ja. Also, sondern Sachen abgestuft, damit sie dann noch verkaufbar sind. Über 40, also ihr könnt euch ausrechnen, über 40 Winter mit jeweils drei Weinen in einer Zeit von 13:30
bis 17 Uhr.
Bis 17 Uhr, das ist nicht viel Zeit.
Nee.
Wir waren also echt ziemlich konzentriert. sehr. In der Zwischenzeit, wenn das läuft, ist der kleine Filmzusammenschnitt schon auf Insta. Könnt ihr mal gucken, ein sehr kleines Highlight-Reel sozusagen.
Das war vor allem der Abend, ne?
Das war vor allem ein bisschen auch der Tag. Also ein paar Sachen auch am Tag, aber vor allen Dingen der Abend. Die Verkostung fand ich, es war wirklich schön. Also ich habe viele schöne Sachen gesehen. Und was mir hier wirklich klar sagen, was mich am meisten erstaunt hat, war, das sagen wir bestimmt noch mal was zu, aber ist, wie man auf so ein, wir sind in einem Dorf. Ein Dorf.
Ja.
Wie man in einem Dorf so viele gute Weine erzeugen kann, auch auf den kleinen Flächen, die ja ehrlicherweise aussehen wie, wir sind da durch.
Kartoffelecker.
Das ist Kartoffelecker.
Es ist wirklich so faszinierend. Diese, da ist nichts Besonderes. Dann sind das auch noch Lehmböden.
Mit Steinen drin und so. Das ist ja, echt komisch.
Die Kalksteine, also, die bringen noch ein bisschen was wahrscheinlich, weil im Oberboden dadurch ein höherer Kalkanteil ist, weil die ja verwittern und das senkt dann den pH-Wert. Und dieser pH-Wert ist dann auch schon der prägende Unterschied zu echten Kartoffeläckern. Mhm. Aber du gehst da durch und es ist wirklich, die sind ja auch teilweise mitten im Dorf, die sind platt.
Wir sind da lang gelaufen. Wir sind von der Tonnellerie zum Hotel gelaufen, das war eine knappe halbe Stunde.
Ja.
Und sind also davon, also dann haben wir danach mitgekriegt, mindestens mal 20 Minuten durch dieses Dorf an irgendwelchen Kartoffeläckern vorbeilaufen, auf denen Weinreben standen.
Das war eine gerade Straße, du konntest hochgucken, das war wahrscheinlich so von Anfang bis Ende, das waren 1,8 Kilometer und das waren vielleicht 15 Meter, 18 Meter höher da oben. Ja, also mit anderen Worten, 1% Steigung, ja. das ist für einen Weinberg total Latte, aber weißt du, wohin der Regen abläuft, aber mehr auch nicht.
Und das war auf der rechten Seite die Dorflage Justice.
Mit einem Unterteil Clos de la Justice, den habe ich noch nie irgendwie im Glas gehabt, da war eigentlich noch Monopol von einem Erzeuger, den wir nicht kannten.
Ja, genau.
Und was es links war, weiß ich gar nicht. Nee. Und dann geht es nach hinten, geht es so ein bisschen hoch. Ja, da wird es dann so ein bisschen hügelig, aber weißt du, da ist der Pechstein steil hingegen. Das ist alles vollständig fahrbar. Ja, und das fand ich auch faszinierend. Wie kann es denn sein, dass da Leute 90% Verlust im Grand Cru haben, aber im Village noch voll dabei sind. Das ist 1,2 Kilometer Luftlinie.
Aber und kannst du raufspucken auf die Berge da hinten.
Und die sehen exakt gleich aus. Ja. Die Reben sind vielleicht ein bisschen älter, aber deswegen sind die ja nicht anfälliger gegen Peronospora. Werde ich nie verstehen.
Nee, wirklich nicht. Aber auch noch.
Etliche wirklich okay. Sagen, wir haben 90% Verlust im Grand Cru gehabt, deswegen gibt es ihn dieses Jahr nicht. Und dann schenken sie der 600 Meter Luftlinie ein Village ein, von dem sie ganz normal, weiß nicht, 4000 Flaschen machen.
Erstaunlich, also wirklich erstaunlich. Insgesamt so eine erstaunliche Ecke, auch was die Qualität der Weine angeht, auf so kleinem Raum doch so viele qualitativ hochwertige Weine zu machen, ja. ist wirklich absurd. Also nochmal, wir hatten nur die 50 Winzer waren nur Gervais Chamartin. Also bei der Verkostung war nur Gervais Chamartin im Glas.
Genau.
Nichts anderes. Das war nur das eine Dorf. Es ist echt unglaublich. Die Würmli haben wir hier nicht. Also. Und im Pinot schon mal gar nicht, aber ich glaube auch bei anderen nicht. Oder auch die Masse der Winzer auf so ein kleines Stück und dann qualitativ so hochwertig ist, nicht drin. Ja. Also irgendwas machen die. Wir haben auf dem Weg nach Hause, also ins Hotel, abends, als wir dann von der Party kamen, haben wir noch im Mutmaß, woran es liegen könnte, auf jeden Fall nicht an den Böden, haben wir gedacht. Also nicht nur, sondern wahrscheinlich machen sie aber so lange, dass sie es einfach besser können.
Vielleicht haben wir nur die überlebt und haben dann verkauft an Leute, die es besser können, wenn es dann nicht mehr so gut lief, weil man einfach wahnsinnig viel Geld für die Böden kriegt. Und ich glaube, dass Leute, die schlechten Wein machen, haben auch keinen Spaß am Wein machen.
Das stimmt.
Und wenn dann irgendwann das Millionenangebot kommt für den Link, dann sagen die auch, komm, dann mache ich doch ein Sonnenstudio auf und arbeite noch 4 Stunden am Tag.
Das ist gut. Aber schön, dass du es sagst, weil auf der Verkostung war natürlich auch, also auf der Tagsüberverkostung waren natürlich auch wirklich die Unterschiede. Es waren ein paar Mal nur Vertreter da, aber es waren noch ein paar Winzer da. Und es war ganz lustig. Ein paar waren dann tatsächlich so mit Anzug und so, wie man sich das vorstellt bei so einem Burgunder-Winzer. Und so ein paar hatten noch rote Finger von den Trauben und rote Fingernägel. Und der hier, unser kleiner, also der eine Stoffel, zwei Stoffels waren dabei. So einer so mit Bart, rot, voll zu. Der hatte nur Dorflage aus 3 Jahrgängen mit, glaube ich. Das fand ich fantastisch. Das war alles gut. Und es war wirklich so ein kleiner Stoffel. Wie gesagt, roter Bart, schmutzige Fingernägel vom Wein machen. Alles noch so ein bisschen rot an dem Rand von den Weintrauben. Irgendwie wahrscheinlich ist er gerade, vielleicht sieht er immer so aus, wer weiß.
Ja, oder vielleicht haben sie... Gärung beendet, war dann 28 Tage. Nee, kann ich nicht.
Vielleicht hat er irgendwas anderes gemacht, wer weiß. Holz, was weiß ich. Aber eine erstaunlich hohe Anzahl an qualitativ hochwertigen Weinen an der Verkostung. Also wir haben es 120 ungefähr verkostet. Pi mal Daumen, das war wie gesagt auch nicht wenig anstrengend. Viele herausragende Sachen dabei. Man muss ehrlicherweise sagen, auch vieles von größeren Häusern, bei denen man dann denkt. Und überraschenderweise fand ich tatsächlich für mich, waren die ganzen größeren Häuser nicht so überzeugend wie die kleineren. Also sagen wir mal, denen, von denen wir es erwartet hätten, da waren ein paar dabei, aber es war bei den Kleinen, die sich im 24 ein bisschen mehr anstrengen mussten und vielleicht ein bisschen was weggelassen haben, hatte ich das Gefühl, dass es dadurch qualitativ vielleicht ein bisschen hochwertiger war, weil sie nicht jede Lage gefüllt haben, sondern dann tatsächlich die Grand Crus weggelassen haben. Die ganz Großen haben ja immer auch die Grand Crus gemacht.
Ja.
Oder so ziemlich.
Also
ich... Du kannst ja nochmal, das ist ja...
Genau, ich muss mal überlegen, wie ich das einsortiere. Schwierig. Also wir haben halt auch Winzer gehabt, die ich letztes Jahr wirklich fantastisch fand, die in diesem Jahr.
Das hast du gesagt,
das ist ja. Philippe Rossignol war das, glaube ich, das eine, wo ich letztes Jahr total begeistert war. Und jetzt war das so schwierig.
Mhm. Und andere waren wirklich hervorragend gut. Da wirst du ja nochmal, das machst du ja auch, bearbeitest du ja nochmal auf, damit man nochmal sehen kann, was wirklich gut war und was nicht gut war. Das wirst du auf dem Blog machen?
Ja.
Ja. Ich glaube, das macht Sinn, weil es wirklich viel war. Das kann man jetzt ja alles gar nicht so besprechen. Aber es waren hervorragende Sachen dabei, die mir wirklich Spaß gemacht haben. Und meine schon deutlich vorhandene Liebe zum Burgund blühte noch mal etwas mehr auf, weil das wirklich einfach... Du kannst 120 Weine... Ich hatte nicht mal schlimme Zähne. Was jetzt? Sehr rote Zähne musste man ordentlich putzen, aber es war nicht so viel sauber. Es ist nicht wie bei so einer Rieslingprobe, wo du dann nach drei Tagen nicht mehr atmen und spucken kannst, weil dir alles wehtut, sondern... es hat Spaß gemacht, es war schön, es war eine tolle Verkostung, es ging gut durch. Die Leute waren angenehm, finde ich. Es waren auch nicht wenig, es war trotzdem relativ angenehm. Wir hatten so ein paar Asiaten, die haben sich immer in den Weg gestellt. Asiatinnen, und die haben sich immer in den Weg gestellt.
Ältere, beklunkerte Damen, die schwer parfümiert waren.
Die eine war übel.
Aufpassen musstest.
Da habe ich zu dir gesagt, das war der sechste oder siebte Wein, ich zu dir gesagt, und der riecht aber komisch. Und da meinst du, ich glaube, das ist die Dame mit dem Parfüm, warum der so komisch riecht.
Ja, das stimmt. Haben das war wirklich versucht, so dann krass. Aus dem Weg zu gehen.
Ja, das war echt krass.
Das kann doch nicht angehen. Du kannst doch nicht auf so eine Wahnsinnsverkostung, das ist eine reine Fachverkostung.
Voll.
Wo du... Genau.
Schön.
Lex hat auch eine Meinung dazu. War eine reine Fachverkostung und die wurden per Anschlag begrüßt von diversen Winzern. Die waren also, glaube ich, wichtig. Und dann rennt sie da rum und waren zwei dabei. Es waren auch beide witzigerweise ältere Damen. Beide mit ihrem Ehemann dann jeweils da. Ganz egal, wollen wir keine komischen Schlüsse rausziehen.
Viele Frauen übrigens bei den Fässern, also bei den Winzern und Winzerinnen, fand ich viel.
Ja.
Also es war ersichtlich viele Frauen. Ja. Die machen jetzt wahrscheinlich nicht immer...
Nee, ich habe das teilweise im letzten Jahr schon mal so gegoogelt. Viele von diesen Frauen sind deswegen da, weil sie was zu sagen haben.
Ja,
also teilweise sind sie die Winemakerinnen,
ja, krass.
Teilweise sind sie die Inhaberinnen. Das ist ganz selten die Ehefrau, die man vertritt. Ganz selten.
Natürlich war das Highlight des Tages natürlich dann, sagen wir mal, die Poulet am Abend in der gleichen Halle. Das haben sie innerhalb von kürzester Zeit, fand ich auch wirklich krass, innerhalb von kürzester Zeit haben sie da für 250 Leute Tische eingelegt und aufgebaut. 2 Stunden haben sie gebraucht, glaube ich. 17 Uhr raus und 19:30 Uhr, 2,5 Stunden. Ja? Mit allem drum und dran, sehr schön gemacht. Also
Bühne aufgebaut
und sowas. Ja. Alles aufgebaut, extrem schnell, extrem anscheinend professionell. Und dann haben wir schon mal über eine Poulet geredet. Also eine Poulet ist ja quasi...
Haben wir schon mal. Also, du hast von der Berliner...
Stimmt.
Eine frugale Party, bei der die Winzer meistens Großflaschen mitbringen, aber Gäste auch noch was mitbringen.
Genau. Und das, was zu essen gibt.
Ja.
Da muss man sich auch einkaufen.
Reden gab es auch.
Es gab Klatschen und Reden und
Tanzen und
singen.
Vor allem.
Ja, singen. Die Franzosen singen viel. Ja, ja.
Trinklieder singen.
Ja, ich habe das nochmal einen Freund von uns erzählt, der sagt, ja, das ist nicht sehr deutsch, oder? Das ist so, nee, es ist nicht sehr deutsch, das ist sehr französisch. Aber sie machen es mit Leidenschaft und Liebe.
Ja.
Und dann saßen wir an, hatten wir relativ guten, also ich war mir jetzt zum Anfang nicht sicher, ob der Tisch gut ist. So, weil wir direkt so, wir saßen so im verlängerten Eingangsbereich.
Mhm.
Ja? Mussten nicht weit laufen, haben unser Tisch gleich gefunden. Unser Tisch hieß Chambertin Grand Cru.
Wie sich das hört.
Für uns natürlich, klar. Und wir saßen uns so gegenüber und drum uns herum lauter Menschen, die rechts neben uns saßen, zwei Schweden. Die waren so ein bisschen...
Die waren ein bisschen autistisch, das war ein bisschen schade. Direkt dahinter saß dann schon ein Winzer, der viele schöne Sachen mit dabei hatte. Voll. Und aber auch wahnsinnig neugierig war auf das, was wir so alle mit dabei hatten. Und rechts neben uns saß ein junger Mann, der als Einkäufer bei einem, vor allem Internethändler in Frankreich arbeitet, und ihm gegenüber, glaube ich, so der Chefberater, ein gediegener Sommelier.
Ganz kleiner,
wahnsinnig nett,
ja, voll,
klein, total. Ziemlich alt. Was hast du gesagt? 70.000 Follower
auf Instagram? 70.000 Follower auf Instagram. Also wirklich den würde auf der Straße. Also wir haben den vorher gesehen, ich habe den überhaupt. Also Schublade auf, genau. Shame on me, ja. Schublade auf, rein, ich denke, gesagt, ja.
Komm, die Schublade, die er gehört hätte, wäre Koryphäe,
ja, genau,
gewesen,
genau.
Wenn das war. Und er war wahnsinnig nett.
Total.
Total gerne mit uns verkostet. Auch immer ab und zu nochmal ein bisschen Hintergrundwissen beigesteuert. Das war ausgesprochen angenehm.
Voll. Wir haben gut gegessen, das ist ein Sternkoch.
Genau, das ist die Rotisserie Chambertin, die ist relativ bekannt, die hat erstens einen Koch, ist aber, glaube ich, auch in der Sternekategorie nochmal wieder relativ gut, also so in Richtung 2 Sterne orientiert oder so.
Oh, krass. Und da muss man sagen, das Essen war, also gerade wenn jetzt, man muss immer ehrlicherweise sagen, man muss für diese Menge an Leuten, wenn sie da nicht mal eine richtige Küche haben, sondern das in so einer Fassherstellung machen, und sie machen das für 250, 300 Leute, dann war das Essen ja sogar hervorragend, finde ich. Ja. Also kann man überhaupt nicht drum herum reden. Ganz hervorragend, ganz schön, toll gegessen. Und nebenbei kommt dann immer jemand und bringt ein bisschen Wein. Und man muss ehrlicherweise sagen, also das fing okay an. Wir hatten kurz ein bisschen Angst, dass wir nicht durchkriegen. Und zum Schluss war es dann so viel, dass wir vor Ende gegangen sind, weil es einfach dann auch genug war. Und wir haben herausragend getrunken. Also ja, wirklich. Die Winzer, wir hatten was Schönes dabei. Und die Winzer haben aber auch unglaublich aufgefahren. Mega. Mit von einfachen Sachen. Ein Barolo hatten wir, das beides, glaube ich, nicht verstanden.
Da hat irgendjemand die Idee, das mitbringen zu müssen, das hat überhaupt nicht gepasst.
Das war auch totaler Quatsch. Aber ansonsten, von jung bis alt, alles dabei. Ich glaube, auch da haben wir dann am Abend über 40 Weine getrunken,
ja,
probiert getrunken in meinem Schnitt. Also es gibt immer nur einen kleinen Schluck. Also ihr müsst euch nicht denken, jetzt gibt es einen 0,5er, also 0,05 ins Glas oder sowas, sondern es ist immer so ein guter Kostschluck, ja, den du dann noch trinkst.
Ein bis zwei Schnapsgläser
voll. Ja, ein bis zwei Schnapsgläser voll.
Und es ist ein Abwehrkampf. Man schaut immer, dass man das nicht alles trinkt, sondern probiert. Und wenn das nicht so wirklich wahnsinnig super ist, dann schenkt man sich schon den zweiten Schluck. Wenn es gut ist, dann probieren wir nochmal einen zweiten. Und dass ich sage, ich will das Glas austrinken, gibt es dreimal am Abend. Leider dann in dem Moment auch gleichzeitig.
Das war so ein absurder Punkt.
Da hatte ich dann im linken Glas hatte ich ein Grand Cru, da hatte ich nur kurz dran genippt, da wollte ich noch einen zweiten Schluck von probieren. In meinem zweiten Glas hatte ich ein Premier Cru, der so granatenstark war, dass ich sagte, das ist eins von den drei Gläsern, die ich austrinke. Und dann kam einer hinter mir und stand mit dem Chambertin Grand Cru 2000er Jahren oder sowas. Ich sehe, ja, was denn nur? Ich habe ja nur zwei Gläser. Aber dann hat der gedankenswerterweise mehr oder weniger aus Versehen, es war schon spät, aber auch nicht mehr so treffsicher, Sascha so einen richtigen Cowboy-Schluck eingeschenkt. Und den teilen wir alles gut und dann ging das noch. Das war so ein Punkt, wo ich mal so kurz in positiven Stress geriet.
Aber ansonsten wirklich ganz schöne Sachen im Glas, ja, durchgängig. Und wir waren noch nicht betrunken, ehrlicherweise, weil wir auch relativ gespuckt haben.
Ja, aber du hast trotzdem einen Liter Wein, das du mindestens getrunken. Ja. Aber natürlich 19.30 Uhr angefangen, 1 Uhr da raus.
Um 1 sind wir raus, genau.
Ja, das geht. Da kannst du auch einen Liter Wein trinken. Und dann sind wir zum Glück noch eine halbe Stunde zu Fuß zum Hotel.
Ja, es war ein...
Das hat geholfen.
Es hat geholfen, am nächsten Morgen elegant aufzustehen und sich nicht schlecht zu fühlen. Ohne Kopfschmerztabletten übrigens.
Ja. Es ging dieses Mal früher los mit den Granaten. Letztes Jahr war das so, dass es schon so in der ersten Stunde kamen viele Winzer nochmal mit ihren Dorfweinen vorbei.
Kann aber auch sein, dass wir gut gesessen haben.
Aus aktuellem Jahrgang. Ja, der dann ja aber nicht so schnell älter wird, weswegen dann sehr großflächig ausgeteilt wird. Und hier ging es tatsächlich sehr früh auf Premier Cruz und dann auch sehr früh auf gereifte Weine. Ja. So die super Highlights wie beim letzten Mal, so 92er Magnum oder sowas, das war wenig vertreten. Ein, zwei Sachen waren auch da, aber dafür war eben viel echt gutes Premier Cruz-Zeugs am Start. Und gute Jahrgänge aus der Vergangenheit, da wurde nicht gegeizt.
Nee, es war auch, also das meiste war auch wirklich ganz hervorragend. Es gab also auch später bei den größten Sachen eigentlich wirklich kaum Ausfälle. Und das haben wir uns jetzt sozusagen nicht schön getrunken, sondern Die Winzer bringen schon Sachen mit, von denen sie selber überzeugt sind. Also da haben sie schon wirklich Bock drauf und das merkst du auch. Also sind da wirklich auch voller Freude dabei. Und auch, man muss ja immer sagen, war in dem Fall, das hatten wir nochmal, das ist ja auch ein großes Maß an Großzügigkeit. Ich meine, das machen sie ja jedes Jahr.
Ja.
Das heißt, da geht ja jedes Jahr immer mal ein, zwei gute Flaschen, ballern sie da immer bei dieser Verkostung raus.
Die standen alle mit Magnums und Doppelmagnums, ja. Ne? Die Winzer und viele auch mit zwei oder drei.
Und auch nicht der aktuelle Jahrgang, sondern immer schon ein bisschen was Älteres. Ja?
Die Winzer werden eingeladen. Also, aber ich glaube, sie haben nur eine Karte umsonst. Die zahlen wir sozusagen mit, weil wir 250 Euro zahlen für das. Aber ich weiß, dass das wird ja von der ODG gemacht, von der Schutzgemeinschaft, die damit gar nichts verdient. Da bleibt nichts übrig. Das geht alles direkt in die Veranstaltung rein. Die haben keine Gewinnerziehungsabsicht. Das ist ja nur letzten Endes das Regulierungsgremium. Das heißt, das, was wir bezahlen, geht alles für die Dings drauf. Plus, dass wir mit jeweils 6 oder 8 Leuten einen Winzer einladen.
Ja, aber völlig in Ordnung. Also, weil man muss ehrlicherweise sagen, für das, was die da raushauen und das, wie das alles insgesamt gemacht ist und wie viel Zeit die Leute investieren und so, das ist schon mehr als gerechtfertigt.
Ja.
Kann man überhaupt nicht. Also, ist toll. Ganz, ganz toll, ganz, ganz schön.
Total angenehm auch, dass die Hotels nicht auf einmal irgendwelche Wildpreise aufrufen. Wir haben total preisgünstig irgendwie ein Hotel mit Frühstück gehabt. Das war völlig entspannt am Ort, in fußläufiger Entfernung. Das war. Ja,
wir waren aber auch ehrlicherweise, also ich würde es jetzt nicht beschreiben, aber ich glaube, wir waren die einzigen beiden Deutschen. Vielleicht irgendwo anders noch, aber ich glaube nicht, dass das, also so viele waren es da nicht.
Letztes Jahr sind mir ein paar Deutsche begegnet, sogar welche, die ich kannte, also Einkäufer von Händlern, die ich kannte, aber dieses Jahr nicht.
Krass, ganz schön. Mhm. So, los, Wein.
Ja, das ist ein Opfer dieses Abends, denn dieser Wein hat das, was wir dort überhaupt nicht hatten. Holz als Thema. Ich glaube, das ist eine der großen Künste in Gevrey-Chambertin, dass du nie den Ahnung hast, hier ist jetzt ganz gewollt mit ganz viel Holz gearbeitet worden oder so. Hier hast du sehr, sehr viel Holz in der Nase und auch noch am Gaumen. Ich würde normalerweise jetzt immer denken, dass du Gevrey-Chambertin einschenkst, aber jetzt würde ich so sagen, also aber so viel Holz hatten wir weder am Nachmittag an der Verkostung, wo die Sachen teilweise als Fassmuster kamen.
Ja.
Stimmt nicht ganz. Zweimal habe ich so ein bisschen Latte Macchiato irgendwo notiert. Zweimal war es. Es war... Aber das hier ist ja auch so ein sehr rauchiges Holz. Also das ist ein Rotwein, Entschuldigung.
Ja.
Das ist das Pinot. Also ich habe gedacht, das ist ein Rotwein, das ist Pinot. Dann kam dieses, und dann hätte ich natürlich gedacht, gut, jetzt trinken wir Gevrey-Chambertin. Aber dann habe ich dieses Holz verspürt und gedacht, okay, das ist so ein auch Toasting-Holz. Also es ist nicht so, es ist so ein bisschen rauchig. Würzig.
Rauchig riecht auch immer noch im Glas, ja.
Ja, und riecht auch immer noch rauchig.
Ich mag ihn trotzdem gern.
Ja, ich mag ihn auch gern, aber es ist da natürlich...
Das ist schon ein anderes Stil, ja, voll.
Angenehmer Fruchtdruck, der auf mich so wirkt, als wäre der Wein auch schon gereift. Wir haben nicht so die letzte Klarheit. Du hattest es ja auch gesehen auf der Verkostung, hatten wir manchmal so eine ganz klare, knackige Kirsche oder sowas. Die kannst du in manchen Jahren einfach nicht erreichen. In 24 war die ganz schwer zu erreichen. In 23 war das viel einfacher. Also man muss einfach sagen, wir haben auch deswegen viele gute Weine am Nachmittag schon im Glas gehabt, weil sehr viel 23 noch mit ausgeschenkt wurde. Da erzähle ich gleich noch was zu. Die Säure ist gut integriert und auch gar nicht so wenig. Mittlerer Körper, das ist schon sehr elegant. Das ist sehr elegant und die Abzüge gibt es dafür, dass die Frucht nicht die letzte Klarheit hat und dass das Holz ein bisschen dominant ist. Das sind beides Dinge, die einen überhaupt nicht davon abhalten, den Wein zu trinken und zwar mit Vergnügen zu trinken. Aber weil wir jetzt gerade so viele, so unglaublich interessante Weine hatten, würde ich sagen, dass mich das sofort gepackt hat, obwohl wir ja eigentlich immer erstmal darüber reden, was uns gefällt. Es ist ein nobler Pinot mit zwei kleinen Klingen. Jahrgang, weiß ich nicht, würde ich... Ich habe jetzt schon den Verdacht, dass er 10 Jahre oder älter ist.
Ein bisschen älter ist er schon. Ich hole mal die Flasche.
Ja.
Wir trinken was, weil es so gut passt. Ja. Ich habe das letztens bekommen, man muss ehrlicherweise sagen, ich habe den Wein geschenkt bekommen von Girion. Und Girion meinte, ey, hier, guck mal, den will ich dir unbedingt mitgehen, habe ich mich kurz gewehrt. Und ich sagte, das kann ich nicht annehmen, totaler Quatsch, das geht nicht. Ich sag, das musst du kosten, habe ich jetzt 2 Flaschen von einem, musst du kosten.
Ja.
Und weil es so schön passt, dachte ich mir, dann kann ich das auch mit dir verkosten, ich das zu Hause alleine verkoste, weil alleine wäre es auch vielleicht, naja, man soll sagen, wäre es vielleicht ein bisschen zu dekadent. Ja. Wir reden über Grand Cru, Echesso Grand Cru 2009 und jetzt müssen wir einmal gucken, du sagst mir mal, wie man es richtig ausspricht.
Mugnere. U-G-N-E-R-E-T. Mugnere.
Ich kenne ihn nicht.
Nee, Mugnere könnte es sogar noch sein, weil er hat gar keinen Akzent. Weil so gut ist mein Französisch auch nicht. Ich kenne das auch nicht, nee. Esche so Grand Cru.
Esche so Grand Cru ist schon mal auf jeden Fall immer meine Nummer, wa?
Ja.
So. Kann man wirklich gut trinken? Hatten wir an dem Abend bessere Grand Crus? Ja, aber trotzdem ist das ein Grand Cru, finde ich. Also es ist ein sehr nobler Wein, das kann man gar nicht anders. Also
13,5.
Kräftiger.
Kräftiger, etwas in der mit der Überreife flirten. Das ist beim Pinot im Burgund schon ein bisschen überreif. Und da ist vielleicht so die Präzision in der Frucht flöten gegangen. Und dann diese klassische Reflex des Winzers, wenn ich viel Kraft und viel Reife habe, dann will ich auch ein bisschen mehr Holz.
Ja, ja.
Aber wir haben, und dann soll man ihm mehr Zeit geben, aber die haben wir ihm gegeben, 16 Jahre.
Durchaus.
Jetzt zeigt sich, dass es ein super Wein ist.
Kann man gut trinken.
Dann kriegen wir den Spender,
ja, voll. Willen.
So, wir haben einen kompletten Themenwechsel jetzt. Wir trinken mal wieder Italien. Ich schenke im Moment ständig Italien. Ein Poderi Luigi Einaudi Dugliani Superiore 2022. Vignatec.
Guck, schon wieder Burgundergläser.
Ich habe den ja wo weitergenommen, stimmt. Cheers.
Cheers.
Bevor wir über so ein paar Besonderheiten dieser kleinen Reise sprechen, muss ich nochmal kurz was Generelles über mein Leben sozusagen erzählen, was auch so ein bisschen reinspielt in das, was du neulich ansprachst, dass wir in der Diskussionskultur auch so unsere Schwierigkeiten haben. Ah. Weil ich gestern auch im privaten Umfeld nochmal so ein Erlebnis hatte. Ich beobachte jetzt seit, ich glaube, 5 Jahren den Weinmarkt. Ich weiß nicht, wann ich angefangen habe, für die Weinwirtschaft zu schreiben. Es war, nachdem wir angefangen haben mit dem Podcast. Und ein bisschen Fasswein habe ich auch gemacht, Supermarkt immer wieder mal, aber auch viel Iconwein, Feinwein, Ultra-Premium-Bereich und so weiter. Und ich spreche mit Leuten und die Leute erzählen mir dann ihre Sicht der Dinge und sehr oft erzählen sie mir eben gar nicht so sehr ihre Sicht der Dinge, sondern sie erzählen mir, wie es ist. Und es ist sehr natürlich, aber trotzdem immer wieder auch erstaunlich, dass du dann mit 2, 3 Leuten sprichst, die im Prinzip das Gleiche machen und die völlig unterschiedliche Geschichten dir erzählen. Und dann kommst du in so eine Situation, dass du mit jemandem sprichst, der erzählt dir was, Händler, und sagt, das ist so und so. Einer erzählt mir dann, ja, also oberhalb von 200 Euro geht die Party unvermindert weiter. Das sind alles Dinge, die ich hier im Podcast auch erzählt habe, nicht? Also ja, ich erzähle das ja dann auch. Ja. Oberhalb von 200 Euro geht die Party unvermindert weiter, da gibt es überhaupt keine Einschränkung und so. Und dann sage ich aber beispielsweise so einem Händler, ja, aber ich habe jetzt gesehen, ihr habt da neulich auf der Webseite dann ja doch auch mal so einen namhaften Wein mit einem kräftigen Rabatt, da hattet ihr offensichtlich zu viel. Ja, sowas hat es aber immer schon gegeben, da ist Jahrgangswechsel und wir hatten noch ein bisschen, es ist schon so. Und wenn du dann insistierst, dann kommt dann so der Punkt, an dem die Leute so ein bisschen so sind, so, pass mal auf, ich mache das beruflich, ich gehe jeden Tag ins Büro und ich erlebe das jeden Tag und du machst das nicht beruflich und ich erzähle dir das jetzt, das ist so. Und dann hast du den zweiten Händler, der sagt, na, ich habe bei 60% meines Inventars oder meines Sortiments sind ja jenseits von 60 Euro, das liegt gerade wie Blei im Regal. Dann sagst du vielleicht, ja, aber ich habe neulich versucht, diesen oder jenen Wein bei dir, der war schon wieder binnen 14 Tagen ausverkauft. Ja, der ist immer, das erzählt nicht und so, weißt du. Und dann fragst du, ich mache das jeden Tag.
Ja, ja, ja.
Und die Leute denken dann, ich würde das besser wissen, obwohl ich gar nicht drin bin. Ich krieg von Menschen, die genau das Gleiche machen, völlig unterschiedliche Informationen und versuch sie dann letzten Endes zu verifizieren und zu gewichten, indem ich zum Beispiel auch mal challenge und so. Das ist nicht unbedingt immer gut gelitten und ich verstehe das auch. Ich verstehe das auch. Aber das ist die einzige Art und Weise, wie ich das machen kann, was ich zum Beispiel hier für den Podcast mache, mich dann irgendwann mal für eine Version entscheiden.
Klar, muss
und sagen, das ist jetzt die etwas wahrscheinlichere. Weil der hat auf die Challenge so reagiert und der so und das hier habe ich 3-mal gehört und das hier nur 1-mal und was auch immer.
Ja, so ein bisschen hinterfragen.
Am Ende bin ich dann als Beobachter nicht Teil des Marktes, aber habe vielleicht trotzdem den besseren Blick als jeder Einzelne. Ich weiß, dass das eine verwegene Aussage ist, aber am Ende musst du natürlich auch irgendwann auch mal dazu stehen, wenn du das dann machst. Die andere Geschichte ist, dass wir natürlich alle diese Eigenschaft haben, dass wir das, was wir wahrnehmen, für die Realität halten und kaum in Betracht ziehen mögen, dass das vielleicht
nicht so ist.
Zufälle sind, die sich hier jetzt mal entsprechend häufen und deswegen halten wir das für die Realität. Und da muss ich eben auch sagen, dass ich da geübter bin, weil ich dafür ausgebildet bin und es jeden Tag einüben muss, nicht alles immer gleich für die Realität zu halten. Ich habe, also ich sage mal, ich fakturiere mehr Irrtumswahrscheinlichkeit mit ein, auch in mein eigenes Urteil. Aber nicht immer. Wir kommen nämlich gleich zu einem Totalversagen. Das ist sozusagen, aber ich erlebe das eben auch jetzt mit meiner Frau manchmal, dass ich dann irgendwo hingehe und dann unterhalten uns und irgendjemand erzählt irgendwas und ich fange dann an, das zu challengen, zu widersprechen und meine Frau hackt mich dann in die Seite und sagt, du machst das doch beruflich. Und ich sage, ja, aber er ist ja nicht der einzige Arzt, Automechaniker, Architekt oder sowas in unserem Freundeskreis. Und neulich haben wir mit dem gesprochen, das genaue Gegenteil erzählt. Und ich will jetzt einfach mal wissen, weißt du, so. Kommt aber nicht gut an, kann ich auch verstehen, ist nicht immer höflich, ist dann auch Berufskrankheit von mir sozusagen, ne? Dass man dann einfach da reingeht und challenge. Und für die Leute ist es häufig so, wie dieses Halbgott-in-Weiß-Ding, für die Leute ist das total absurd, dass da jetzt meinetwegen ein Weinkritiker mit ihm über Rententhemen redet oder sowas und sie sind, was weiß ich, was irgendwo Experte für Renten, aber weil man einfach nochmal neulich dies gelesen und dann das gelesen und man will das ja jetzt nur mal wissen. That said, ich versuche also immer möglichst einzupreisen, dass ich mich irren könnte und habe das bei meinem ersten Besuch in Schäffel-Chambertin nicht getan und habe total fürchterlich viel zurückzunehmen. Ich lobe mich immer, ich hätte ja so wenig zurückzunehmen. Das ist auch einfach so im Blog. Klar. Ich war letztes Jahr das erste Mal...
Halb Gott in Weiß.
Ja, genau. Genau. Dr. Botmann. Dr. Sorry. Botmann. Also deswegen können wir das auch ruhig mal breit treten. Das hilft dann nämlich wieder ein bisschen Demut, dann beim nächsten Mal wieder die kleine Trommel zu nehmen. Ich war letztes Jahr in Schäffel-Chambertin und es war eine unglaublich disziplinierte Verkostung. Ich kriegte zwei Tage vorher eine Verkostungsliste. Jeder einzelne Wein auf dieser Verkostungsliste war dort. Kein einziger Wein, der nicht auf der Verkostungsliste stand, da. Es gab keine unter dem Tisch heimlich hier, ich habe noch mal was mitgebracht, wie auf jeder deutschen Tischverkostung.
Stimmt.
Es war ultradiszipliniert und es waren ausschließlich 23er und es waren eben ausschließlich Fassmuster. Einige wenige Dorfweine waren, glaube ich, schon gefüllt, aber das waren zwei oder drei.
Okay.
Und ich habe davon hier geschwärmt und so weiter und so weiter. Wir waren jetzt da und erstens, es gab keine Liste, sie ist nicht fertig geworden. Zweitens, von der Liste, die vor Ort verteilt wurde, wich das tatsächlich gezeigte Feld extrem ab, ganz viele Weine, die Winzer sagten, ich zeige den hier nicht, weil ich noch gar nicht weiß, ob ich ihn fülle.
Ja.
Bei den Grand Crus und Premier Crus, einfach die Idee zu sagen, ob das jetzt gut genug ist, müssen wir nochmal gucken. Und ganz viele haben enorm 23er, 22er, 21er gezeigt. Auch da muss man jetzt vorsichtig sein. Aber es ist noch sehr viel 23er zu kaufen, was schräg ist, weil 23 hat, da ist mein Zeuge, ist ein Granatenjahrgang.
Ja, strahlt wie Sau.
Hat das Potenzial zum Jahrhundertjahrgang und ausgerechnet, der ist jetzt nicht ausverkauft. War viel zu sehen. Einige haben auch eine Vertikale gezeigt, zum Beispiel 22, 23, 24 Village. Und da ist dann der 22er. Und vielleicht auch nicht mehr zu kaufen. Andere haben witzigerweise keine 23er, aber 21er. Ja. Und da weißt du dann auch, Vorsicht, das ist jetzt wieder so meine gefühlte Wahrnehmung, da ist wahrscheinlich irgendwo eine Reservierung storniert und nicht abgerufen worden. Und deswegen liegen auf einmal nochmal 400 Flaschen 21er da.
Durchaus möglich.
Zeigt man nicht. Also das wäre sozusagen eine der häufigsten Erklärungen. Aber, Achtung Falle, muss nicht die wirkliche Erklärung sein. Erst wenn dir drei das erzählen. Ich kann jetzt lieber keine neuen Schlüsse ziehen, ich fahre lieber noch ein drittes Mal hin. Und dann habe ich, bevor ich jetzt alles wieder anders und so, müssen wir mal. Wir haben mal darüber gesprochen, dass es im Montrachet Grand Cru einen Hagelschaden gab und die, ich glaube, 8 oder 9 Winzer, die dort begütert sind, haben gesagt, ey, bevor wir das abstufen und in den Premier Cru gucken, schmeißen wir unsere Ernte zusammen, machen ein Fass und versteigern das für einen guten Zweck. Mhm. Da habe ich darüber erzählt, wie unwahrscheinlich es ist. Das ist aber immer vorausgesetzt, das muss ich ergänzen, da muss ich nichts zurücknehmen, das müssen wir nochmal in aller Klarheit ergänzen. Das ist immer vorausgesetzt, die Qualität ist auch da. Wenn die Qualität nicht gut ist, wird auch abgestuft.
Klar.
Und, das habe ich jetzt gelernt, du brauchst auch genug, um ein Fass voll zu machen. Die fangen nicht an in der Tonamphore.
Ja.
Jetzt, weil ich habe nur 100 Liter. Gleich einer der ersten Weine, die wir probiert haben, war ein granatenschöner Premier Cru, lagenlos. Das hat es im ganzen letzten Jahr nicht gegeben. 23 gab es keine lagenlose Premier Crus. Sagt sie, ja, das sind alle unsere 5 Premier Crus zusammen und das Fass war immer noch nicht voll und wir hatten sowieso nur 70 Liter Grand Cru, da ist auch noch 70 Liter vom Grand Cru mit drin, den machen wir dieses Jahr auch nicht, da ist aber nicht genug und jetzt haben wir ein Produkt, das dann auch zu Recht Grand Cru ist und es war Premier Cru und es war ein wirklich toller Wein, da wird wahrscheinlich sehr günstig sein, ich schau mal, ich habe weil wir ja erst Freitag wiedergekommen sind, nicht im Wochenende, hatten wir Gäste und meine Frau ist außerdem noch krank, muss ich mir ein bisschen kümmern, ich habe noch gar nichts an Notizen nachbearbeitet. Auch schräg war, wir haben die ersten 5 Winzer waren alle ziemlich gut und dann fing das Problem an. Ich hatte schon gedacht, 24 ist eigentlich ganz gut und dann fing das Problem an, die Weine waren ganz oft belegt. Genau das, was wir eben hatten. Ich kann jetzt schon sagen, die Headline für den Bericht wird sein, auf der Suche nach Klarheit. Ja, also weil du hast nur die Klarheit an der Frucht gesucht und das Irre war, du hast sie immer mal wieder gefunden und dann ist alles im Umkreis von ein paar hundert Metern. Und man versteht es nicht. Nächstes Thema. Wir haben ganz viele Bio-Umsteller in Givry-Chambertin. Die sind alle noch nicht so erfahren. Jetzt könnte man sehr schnell auf die Idee kommen, vielleicht ist es auch einfach so, die es schon können, weil es war ja, das Problem war Oideum und Peronospora. Wir haben keinen Regen während der Ernte gehabt. Wir haben während der Ernte große Klarheit gehabt und es ist auch in vielen Teilen die Peronospora noch ausgetrocknet und konnte deswegen auf dem Sortiertisch gut weggeschnitten werden. Aber offensichtlich gibt es da welche, die das besser gekonnt haben und welche, die das weniger gut gekonnt haben. Und deswegen gab es teilweise 100% Verlust in den Grand Crus. Ja. Und teilweise haben sie geerntet und machen sogar einen recht guten Wein. Ja. Deswegen so diese großen Unterschiede. Und da waren eben etliche dabei, die sind erst seit einem Jahr Bio oder die sind das erste Jahr aus der Umstellung raus oder sonst was. Und vielleicht kann man es dann noch nicht so. Und ich hatte ehrlich auch den Eindruck, dass bei den konventionellen die Trefferquote etwas höher war, was nicht gegen Bio spricht, sondern was eher für Erfahrungen im Bio spricht. So ist das gemeint, muss man. Aber kann alles auch mein Filter der Wirklichkeit sein. Muss man echt ein bisschen aufpassen. Aber das ist, glaube ich, nicht mein Filter der Wirklichkeit. Es gibt einfach Winzer, die ehrgeiziger sind als andere. Bei den einfachen Village-Weinen hast du einfach Leute gehabt, da hast du gedacht, das hättest du noch ein zweites Mal durch den Sortiertisch jagen sollen. Dann wäre das nicht so matschig. Da waren etliches dabei, wo du gedacht hast, faule Sau oder Geizhals. Du wolltest einfach die Menge machen, also hast du das noch mit reingenommen.
Das kann, gerade bei den größeren.
Wo die dann, wobei wir Favelet fanden wir stark.
Und Favelet war super.
War super, ist ja. Also man muss da aufpassen mit den Schlussfolgerungen. Eine Sache zum Markt, das fand ich noch ganz interessant und auch das kann man unterschiedlich sehen. Wir haben einen Winzer getroffen, der sagte, wir sind alle übrigens hier wirtschaftlich ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen.
Sagte, der fing an, wo kommt ihr denn her und wie ist denn der Markt bei euch?
Genau.
Und das dann sagt,
erzählte er, ich habe vom letzten Jahr auf dieses Jahr keinen einzigen Kunden verloren und 25% weniger verkauft. Ich habe ganz viele Privatkunden, sagt er, ganz viele, die sagen, ach, der Keller ist so voll, komm, ein bisschen weniger machen. Ja. Und da muss man eben auch aufpassen, ich habe ja hier so viele Marktinterpretationen schon ausgerollt und auch meine eigene dazu gebracht. Das kann man natürlich in verschiedene Arten interpretieren. Also ich will mal eines ausschließen. Wir haben letzte Folge war das, ne, wo wir unseren Schweizer Hörer hatten, der sagte, jetzt müssen wir mal gucken, Altersvorsorge ist, wir haben gerade ein Thema, dass viele Leute sagen, ein bisschen weniger Wein, ein bisschen mehr nochmal irgendeinen Vertrag aufsetzen oder irgendeinen Sparplan, um nochmal was zu machen. Das kann dann ja später selber arbeiten, das Geld, wenn dann meine ersten 20, 30, 40.000 Euro liegen. Aber bis dahin müssen wir erstmal schauen, dass wir das frühzeitig hinkriegen, damit das dann auch noch ein bisschen arbeiten kann. Das ist gar nicht so die individuelle Lebenssituation, das ist, glaube ich, im Moment die Nachrichtenlage, die eben sagt, Leute, pass auf mit der Rente.
Yeah.
Die Explosion der Sozialsystem, der Sozialbeiträge und die Probleme mit dem Sozialsystem. Ich glaube, so wie er das schilderte, ist nicht sein Thema. Der hat nicht so viele junge Kunden. So ein gestandener Burgunderwinzer, der so seit Jahrzehnten irgendwie so seine Privatkundschaft bedient. Das ist eher die Überalterung, über die wir gesprochen haben. Wo ich auch sagen muss, Leute, auch ich habe jetzt bei der Inventur meiner beiden Keller, die ich jetzt zu einem zusammengefasst habe, mal gesagt, ich muss in diesem Leben keine Auslesen mehr kaufen. Ich habe einfach genug Auslesen bis ans Lebensende. Ich werde keine Auslesen mehr kaufen. Ich habe früher immer noch mal in guten Jahren irgendwie eine schöne Auslese gekauft. Kann ich knicken. Ich habe ja noch 1, 2 Fünfer Auslesen, ein halbes Dutzend Sechser Auslesen.
Ja, so oft trinken sie dann halt nicht. Da reicht es dann dem hier noch.
Ja, und das reicht bis an mein Lebensende. Und ich bin erst 55. Ja. Ich bin noch nicht tot, ich will spazieren gehen.
Und auch mit Krücke, aber es läuft. Genau.
Und ich fange schon an damit. Also dieser demografische Wandel ist wahrscheinlich, der schlägt da voll mit rein. Es gibt noch ein paar andere Dinge, die es sein könnten. Aber insgesamt ist der Markt eben jetzt auch bei den 300 Euro, weil das war einer, wo der Grand Cru dann 250 oder sowas kostet. Auch bei den Weinen gibt es offensichtlich mittlerweile eine gewisse Kaufzurückhaltung. Da muss man dann nochmal weiter gucken, bevor man das interpretiert. Das war es schon. Wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Ja, aber den weitergucken, ich glaube auch, da muss man, das ist immer so diese ganzen normalen Schwankungen mit reinnehmen, das, was dann dazu kommt. Und ich glaube, ich meine, die sahen alle noch relativ zufrieden aus. Aber wir reden ja auch über eine ausgesprochen, das hatten wir auf dem Weg übrigens, auf dem Weg zum Hotel haben wir auch darüber gesprochen, dass es natürlich eine ausgesprochen prädestinierte Lage ist. Ja? Also alles da unten. Denen geht es natürlich viel besser. Privilegiert, Entschuldigung, nicht prädestiniert, privilegiert. Denen geht es natürlich viel besser.
Ja.
Als ganz, ganz vielen anderen Winzern. Die sind Burgund, die sind Chiffre-Chamartin, die sind klein.
Anzahl der Defender auf dem Parkplatz hey, da. Und zwar elektrische für 200.000 oder was die kosten. Und
war so. Also, schon,
Das ist schon, denen geht es allen sehr, sehr gut. Ja. Wir müssen das, weiß ich nicht, ob wir das schon mal gemacht haben oder ob wir das machen wollten. Eine Flasche, in einer Flasche Chambertin Grand Cru sind ungefähr 100 bis 120 Euro Erbschaftssteuervorsorge drin. Also weil wir immer, ich höre immer, keine Flasche auf der Welt kann in der Entstehung 50 Euro kosten. Du musst ja immer nur gucken, was im Moment der Bodenwert für ein Chambertin ist. Dann kannst du dir den Erbschaftssteuersatz angucken, dann schaust du, wie viel eine Generation, bis das dann drin ist. Und das musst du dann aber vorher verdient haben und versteuert haben, damit du das dann bezahlen kannst. Und dann kommst du tatsächlich, ich habe das irgendwann mal einfach mal spaßeshalber gemacht, du bist bei etwas über 100 Euro Ex-Works. Das ist der Erbschaftssteueranteil an einer Flasche Champagner. Schuld ist AXA und Co., weil die Konzerne dann eben dafür völlig absurde Summen dann für ihre 2-3 Negos-Betriebe, die sie noch so haben, irgendwie
bezahlen.
Da, und das gilt dann als Richtwert, als neuer Bodenrichtwert. Dann stöhnen die jedes Mal wieder, weil AXA zahlt halt keine Erbschaftssteuer. Gut, Wein. Wein, genau. Ich habe noch so viel über den Wein zu erzählen. Deswegen.
Los, dann sehr viel frischer. Sehr viel mehr Frucht, ganz, ganz explizite Frucht, finde ich, ja. Mhm. Ich war erst so ein bisschen bei Kirsche, dann bin ich aber jetzt sehr bei so einer Schwarzkirsche, so eine, weißt du, so eine ganz kräftige Schwarzkirsche. Schon, ist jetzt nicht böse mehr, aber so eine Schwarzkirsche, so ein bisschen hin zur leichten Überreife, obwohl die Frucht sehr, sehr klar ist.
Ja, nicht überreif, finde ich, sondern eher so, wie in so einem Fruchtbonbon.
Ja,
in so einem
Lutschbonbon. Ja, okay, ja, bin ich dabei.
Also ein bisschen übertrieben.
Genau, ein bisschen übertrieben. Trinkt sich dann aber trotzdem ausgesprochen gut, finde ich. Ich bin heute total gefangen. Ich wäre wieder irgendwie, tatsächlich, weil wir jetzt die ganze Zeit trinken, wäre ich wieder irgendwie beim Pinot.
Nee, wir sind nicht beim Pinot.
Wir sind bei Pinot, gut, dann sind wir dann raus, das ist gut. Dann sind wir, dann denke ich kurz neu, dann sind wir.
Wir sind quasi losgelöst von dem
Pinot. Dann ist es was Modernes, bisschen, würde ich sagen. Schmeckt also
modern,
ne? Ja, schmeckt modern, finde ich.
Finde ich auch.
Auch so von der Nase, schmeckt modern. Es hat schon Wärme gehabt, es hat bestimmt auch Alkohol. Also hat so oder so, aber es hat bestimmt auch nicht so wenig Alkohol.
Habe ich jetzt nicht geguckt. Ich würde gerne mal gucken. Aber es wirkt halt warm, ne? Es wirkt warm.
Es wird warm, diese
enorm intensive Frucht.
Genau. Die Säure trägt es aber ganz gut in den Händen raus. Es hat auch Holz gesehen.
Ja.
Gerade nach hinten raus schmeckst du das Holz deutlicher. Also da ist das wirklich so eine langanhaltende so ein Tanninwumms, den du hinten raus lange spürst, finde ich. Ja,
ja, dann, man könnte sich vorstellen, dass es eventuell auch Holztannin ist, genau. Der Wein, ich habe bis jetzt für diesen Wein nicht nachgeguckt. Die DOC-Regeln sagen schreiben sechs Monate vor. Die sind im Allgemeinen werden die nicht so viel länger, glaube ich, dann da drin eingesperrt in Holz. Aber so 6 Monate neues Holz.
Also Italien.
Wir sind in Italien, ja.
Bei 6 Monaten DOC-Regel reden wir immer noch über was Kleineres.
Ja. Ja,
also nicht,
nach unseren,
nicht,
wir reden nicht über Barolo.
Genau.
Genau. Oh. 6 Monate hast du.
Ja, die Classico. Die haben die auch schon.
Classico hat, glaube ich.
12 haben die auch schon.
Könnte auch 12 haben, weiß ich aber nicht. Du musst aber, hat aber keinen zwingenden. Du kannst ja auch einen großen Holz-Chianti machen.
Also, Italien, Sangiovese?
Nee, ist kein Sangiovese.
Auch kein Nebbiolo.
Nee, haben wir noch nie gehabt, die Rezepte.
Oh.
Ich hole das mal. Und ich hole auch mal zweiten Wein, den wir vielleicht noch verkosten können. Ich habe mich diesmal dagegen entschieden, dass wir zwei Weine parallel verkosten, weil das wäre so, als würde man einen Dornfelder neben einem Spätburg und einer GG verkosten. Und deswegen ist das passt nicht so.
Verstehe ich.
Also ich habe ja gesagt, wir wollen noch ein paar schöne Geschichten erzählen. Jetzt gibt es wirklich über dieses Weingut, über diesen Wein und so gibt es nur viele schöne Geschichten zu erzählen, wenn gleich die erste etwas zynisch ist, aber danach wird es schön.
Okay, logisch.
Also wir trinken einen Wein aus der...
Warte, ich will noch kurz gucken, wie der Alkohol ist.
14,5. Siehst du, guck mal. Wir trinken einen Wein aus der Deo Dugliani Superiore. Das ist zwingend Dolcetto als Rebsorte. Ah. Und man sagt, wieder mal, ne, wessen Realität ist das? Dugliani ist die beste DOC von den 6, die es für Dolcetto gibt. 3 sind DOCG, Dugliani auch. 2 von den DOCGs haben eine Unterteilung in einfach und Superiore. Das ist auch immer schon so ein Hinweis. Dugliani Superiore, sagt man, ist vielleicht die beste für Dolcetto. Und Poderi Luigi Enodi ist einer der, wenn nicht der beste Erzeuger. Es gibt Menschen, die sagen, das ist der beste Dolcetto der Welt.
Okay.
Weniger hätte ich dir auch nicht eingeschenkt, weil Dolcetto braucht die Welt so dringend wie eine dritte Schulter. Das ist, ich habe mich mal mit einem italienischen, mit einem Winzer aus dem Piemont beim Abendessen, aber wir hatten zum Glück so viel Spaß und so viel Alkohol, dass er gelacht hat, als er sagte, wir müssen unsere Identität pflegen und wir müssen mehr Dolcetto anbauen. Dann habe ich zu ihm gesagt, wenn du deine Identität pflegen willst, dann mach Fraser, mach Barbera, aber Dolcetto braucht einen Toter. Und wir hatten halt schon ein bisschen, hat er gelacht, also du kommst morgen und probierst meinen Dolcetto. Und bin ich hin, hab dir Dolcetto gesagt, es tut mir leid, es ist Italiens Antwort auf den Dornfelder. Was du sagst, diese übertriebene Frucht, die auch so ein bisschen häufig ins Laktische geht, das ist hier wegbelüftet. Der erste Schluck war so ein bisschen, ich habe ihn probiert, weil wir uns nur Weine einschenken, die wir mögen. Und ich mag den Wein, muss ich sagen. Also auf jeden Fall, wenn du jemanden davon überzeugen willst, dass Dolcetto eine Berechtigung hat, dann ist es auf jeden Fall
eine Maßnahme.
Diesen Wein. Jetzt zum Weingut und so weiter. Ich kriege da eine Pressemitteilung. Machen wir erstmal das, was uns ein paar Abonnenten kosten wird. Namenswitze. Ja, Namenswitze. Podere Luigi, ein Audi. Da denkst du, okay, das ist der Schwager von 2 Ford. Ne? Und der Onkel von 3 Alpha. Ich habe dann
mit Das ist schlecht. Finde ich gut.
Ein Audi. Aber ich habe dann mit dem Italiener...
Fünf Hörer weg. Für schlechte wirklich. Oh Mann.
Ja, Namenswitze sind, die gehören sich nicht. Nee. Ich habe dann mit einem Italiener telefoniert, mit dem Importeur. Der hat das ganz anders ausgesprochen. So Enodi. So ungefähr, so ein bisschen. Das Piemont ist ja sehr frankophon und frankophil.
Okay.
Dass auch ein Sizilianer das nicht ein Audi ausspricht, sondern Enodi, hat einfach damit zu tun, dass dieser Name unglaublich klangvoll in Italien ist. Nämlich Luigi Enodi ist schon eine Weile tot. Luigi Enodi war der erste demokratisch gewählte Staatspräsident der Republik Italien. Er war Gouverneur der Bank von Italien. Er ist 1911 vom König zum Senator ernannt worden und ist vor den Faschisten geflohen zu Fuß über die Alpen. Das hat ihn natürlich dann auch in der verfassungsgebenden Gesellschaft Sitz und Stimme gebracht und ihn dann auch zum ersten Staatspräsidenten gemacht. Das war von 48 bis 56, also auch noch volle 8 Jahre lang. Ich glaube, so lange war das dann auch nie wieder jemand. Eine Legende.
Eine Legende, ja.
Der hatte 2 Söhne mindestens. Einer hat
wie jeder Italiener sind da noch 5 dabei, von denen keiner weiß. Entschuldigung, das nehme ich auch zurück.
Einer von denen hat einen Stahlkonzern mitgegründet, den es, glaube ich, heute noch gibt, ist dann aber der ausgeschnittene Ingenieur und hat das Weingut übernommen. Das Weingut ist, die Poderi ist älter als Landgut, als Weingut. Der hat dann also angefangen, den Wein dann nach vorne zu bringen. Seine Tochter hat den Wein dann richtig nach vorne gebracht.
Mm.
Und sein Enkel, also Urenkel des Staatspräsidenten, macht heute das Weingut. Der andere Sohn hat einen Verlag gegründet, die Edition Enodi. Das sagt man mal wieder, aber in diesem Fall kann man das auch ganz gut googeln und verifizieren, ist Italiens Version des Surkamp Verlags.
Ah.
Alle progressiven Denker der Nachkriegsgeschichte Italiens sind im Hardcover bei Enodi erschienen.
Okay.
Er hat dann noch eine berühmte, was weiß ich was, geheiratet. Was war sie denn? Eine Contessa... Auch irgendein Barilla, so ungefähr. Also irgendein Name. Und der Sohn aus der Ehe wiederum, also der Onkel unseres Winzers, ist Ludovico Enodi. Und Ludovico Enodi ist der Grund, warum wir das jetzt trinken. Ich höre gerne Ludovico Enodi beim Schreiben. Ludovico Enodi ist der berühmteste und kommerziell erfolgreichste lebende klassische Komponist der Welt.
Oh. Geht schlimmer.
Es gibt kaum einen Chartrekord in den Industrienationen für Klassik, den er nicht hält. Also Alben, die 5 Jahre in den Charts waren. Er hat dann auch mal ein bisschen Filmmusik gemacht. Der Soundtrack so ziemlich beste Freunde. Er hält so gut wie jeden Soundtrack, jeden Verkaufsrekord und sonst was Rekord, den klassische Soundtracks so haben. Das letzte Mal, als er in der Royal Albert Hall selber aufgetreten ist, hat es 2 Stunden gedauert, dann war das Konzert ausverkauft.
Auch geil.
Und er lebt auf einem Weingut, das wusste ich. Der lebt auf dem Weingut der Familie. Und der macht so vor allem viel Klavierminiaturen im Stile von Philip Glass, Ryuichi Sakamoto oder Didier Scribon. Und nur so ein bisschen harmonischer. Ein zynischer Kritiker hat mal geschrieben, Linolis Musik sei Klang gewordener evangelischer Kirchentag. Als jemand, der als Teenager mal auf einem evangelischen Kirchentag war, kann ich sagen, das ist ein ganz bisschen gemein und sehr, sehr wahr. Also es ist harmonisch. Ne? Also ich höre auch gern okay. Skibon, wenn ich das höre und meine Frau kommt nach Hause und sagt, sie macht das Gedudel aus. Wenn NOD läuft, dann kann man noch weiter. Ich kann dazu unheimlich gut Blogbeiträge schreiben. Okay. Das geht wirklich gut. Dann las ich eine Pressemitteilung über das Weingut und dann dachte ich, habe ich zurückgeschrieben, ey, wenn die mal in Berlin sind, würde ich das gerne mal verkosten. Weil ich wusste, dass das irgendwie mit dem Komponisten zusammenhängt.
Ja.
Wie gesagt, der lebt auch da drauf. Und dann sagten die, da musst du nicht verwarten, wir können ja was schicken. Und dann habe ich mit dem Porteur noch telefoniert. Und dann ging es um die Frage, was man probiert. Und das ist halt der Wein, für den die alle kennen. Und da wir heute nicht so viel Zeit haben, wenn du Lust hast, stichst du nochmal den ja. Coravin, ich habe schon Gläser eingestellt, in den zweiten Wein. Die sind nämlich seit 10 Jahren dabei, richtig Gas zu geben. Wir haben hier noch einen Canobie.
Barolo Canobie.
Ja. Die haben noch richtig qualitativ aufgerüstet in den letzten Jahren. Deswegen gab es auch die Pressemitteilung, weil die jetzt nochmal ihre Nachfolge geregelt haben und so. Genau, da machen wir jetzt vielleicht mal nur die Nadel rein, weil wir ja, mittags haben. Und den trinken wir dann demnächst mal in Ruhe aus. Und die haben mir dann die Weine geschickt und die haben mir dann auch noch ein paar Fotos und eine Broschüre geschickt. Die haben das Gästehaus der Familie in so ein B&B umgewandelt. Und ich weiß ja, dass wir auch ein paar Hörer haben, die ein bisschen Exklusivität mögen. Das ist ein B&B, das geht bei 230 Euro los fürs Doppelzimmer. Ne? Also ein gigantischer, geiler Infinity Pool, der so die Hügel des Piemonts irgendwie so überblickt. Und das Ganze eingerichtet mit Möbeln aus dem Fundus der Familie, also nicht vom Sperrmüll gerettet, sondern
altes, schönes.
Du weißt, hier hat dann auch schon mal der erste demokratisch gewählte Staatspräsident Italiens drin gesessen, weil das war sein Sessel.
Kann man machen.
Also so richtig unglaublich schön sieht das aus. Da habe ich nur gedacht, da muss ich mal hin und meiner Frau muss ich vielleicht. Ich habe noch nie einen Rabatt ausgehandelt über so eine Nummer, aber ich
dachte,
würde ich
mal anfragen. Ja.
Cheers, wir probieren mal Canobi. Und wir sind also da an der Stelle auf der Überholspur. Aber ich fand dann, als er sagte, ich muss dir den Doriani schicken, weil das ist halt einfach, ne, wie gesagt, es gibt Leute, die sagen, das ist der weltbeste Dolcetto. Da habe ich gesagt, komm, dann probieren wir den. Habe ich ihn heute Morgen, als du anriefst und sagst, du fährst jetzt los, habe ich ihn aufgemacht, probiert. Das kann man machen, wenn ich wirklich so ein typischer Dornfelder Touch gewesen wäre,
hätte ich den anderen genommen. Nee, das fand ich aber so ein typischer Dornfelder Touch war es wirklich nicht.
Nee. Halt eine sehr laute Frucht.
Ja, genau.
Aber schönes Holz, klar, ist ein 22er, deswegen ist das Holz auch noch nicht integriert, aber hält wahrscheinlich auch 2-3 Jahre. Also schon, das ist meine Werbung für ein Dolcetto.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.